Hallo und herzlich willkommen. Wie du weißt, hat alles seine Zeit und heute ist es an der Zeit, meine Interviewpremiere zu feiern. Ich hatte die Gelegenheit, eine ganz besondere Person interviewen zu dürfen. Ich habe sie in Bochum auf einem Event besucht und ja, rausgekommen ist ein circa 30-minütiges Interview. Worum ging's? Es ging um die aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt, es ging um Führungsqualitäten, es ging ein bisschen um Persönlichkeitsentwicklung, um Wirtschaft im Allgemeinen. Und ich glaube, da ist wirklich für jeden etwas dabei. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge, gute Erkenntnisse und ja, ab geht das Interview. Ja, hallo zu einem spannenden Highlight meines Podcasts. Dies ist mein erstes Interview und ich bin wirklich zutiefst dankbar, dass ich euch gleich zu Beginn dieser Interviewreihe eine ganz besondere Person vorstellen darf. Ich sitze hier gerade in Bochum an der Ruhr-Universität, meiner alten Uni. 13 Jahre ist es schon her, als ich hier noch studiert habe. Ich sitze hier zusammen mit Johanna Dahm. Und Johanna habe ich im Mai 2018 auf einem Seminar in Hamburg kennengelernt, als sie sich neben mich setzte, mich anlächelte und sagte, hallo, ich bin Johanna und wer bist du? Ich kann mich noch wirklich erinnern, als wäre es gestern gewesen, so viel positive Energie, die mich unheimlich beeindruckte. Und mittlerweile sind wir gut befreundet und ich freue mich, dass ich Johanna hier in Bochum ja sozusagen besuchen darf auf einem Event und dieses Podcast-Interview mit dir führen darf, Johanna. Erzähl doch mal, was machst du denn hier in Bochum?
Also ich muss mich gerade so zurückhalten bei deinem Intro, weil so viel positive Energie habe ich auf dich ausgeübt bzw. ausgestrahlt. Herzlichen Dank erstmal, dass ich dabei sein darf, Sebastian. Super, dein erstes Podcast-Interview.
Genau.
Ist ja Wahnsinn. Ja, da waren jetzt so viele Informationen, ich musste erstmal alle verarbeiten. Hast du wirklich hier studiert? Wusste ich gar nicht.
Ja, ich habe von 2005 bis 2006 hier studiert. Ich habe ja abgebrochen, wie du vielleicht noch weißt. Evangelische Theologie habe ich ja hier studiert und ja, das war eine ganz spannende Zeit. Aber es geht ja jetzt nicht um mich und meine Vergangenheit, sondern um dich auch und was du hier so machst.
Ja, Ball wieder zurückgespielt, ne? 2018 haben wir uns kennengelernt. Stimmt, das war bei einem Seminar. Und Christian Bischoff war das, ne?
Nein, Philipp Müller in Hamburg.
Philipp Müller, und auf den kam ich natürlich über Christian Bischoff, ja, ganz genau. Also, was mache ich heute? Und was habe ich auch schon damals gemacht? Und was mache ich jetzt seit 2015? Seit 2015 bin ich selbstständig als Beraterin für das Thema Talententwicklung, Talentförderung und Nachfolgeplanung im Unternehmen. Ja, hört sich spannend an, ist es auch. Was mache ich ganz konkret? Ich helfe Unternehmen dabei, Führungskräfte im Unternehmen zu entwickeln und möglichst auch interne Nachfolger für das Unternehmen zu finden, intern zu rekrutieren. Du weißt, 2022 schlägt die Stunde für 230.000 Betriebe in Deutschland, die keinen Nachfolger finden. Und ich versuche da mein Bestes, so ein bisschen den Riegel vorzuschieben und die ins nächste Leben zu überführen.
Ja, das klingt mega spannend. Ich habe hier noch so ein paar Details rausgesucht. Also die Johanna, die ist Expertin auf dem Gebiet Personal und besitzt über 20 Jahre Berufserfahrung. Bereits neben deinem Studium und Promotion hast du ein Startup aufgebaut und nach einigen spannenden Jahren an deine eigenen Mitarbeiter verkauft. Ist das soweit richtig?
Ja, das ist richtig.
Ja, sie war im internationalen Management bei Accenture und Novartis als Consultant aktiv und hat unter anderem den World Leadership Award gewonnen. Ist das nicht sensationell?
Ja, wenn du das so sagst, dann klingt das natürlich sensationell. Ich habe mich damals sehr natürlich darüber gefreut. Der Award wird tatsächlich von den Mitarbeitern verliehen und die, glaube ich, waren mit mir ganz zufrieden. Ja,
ja, das ist schön. Mhm. Ja, und zuletzt war ja noch ein weiteres Highlight. Du warst auf der Gedankentankenbühne.
Ja.
Ist ja auch ein sehr bekanntes Format, Dr. Stefan Friedrich. Und das ist ja sensationell, dass ich hier dich jetzt in meinem Podcast habe. Vielen Dank dafür, für diese Ehre.
Ja, du hast mich gefragt und ja, Gedankentanken war eine tolle Sache. Also was übrig geblieben ist, du siehst hier, ich habe meinen Schlüsselanhänger. Lanyard habe ich immer noch und der erinnert mich täglich daran, dass das ein tolles Event war.
Ja, ja, sehr schön. Mhm. Okay, auf der Bühne sind ja 18 Minuten, die du hast, ohne dass Zwischenfragen gestellt werden. Heute machen wir ein bisschen so ein Frage- und Antwortspiel. Ich habe mir so ein paar Fragen vorbereitet und ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein. Du bist Expertin auf dem Gebiet Personal, Arbeitsmarkt und kommst sehr viel rum als Beraterin. Ich stelle fest, der Arbeitsmarkt, der verändert sich ja gerade rasant. Ne? Industrie 4.0, 5G, Online-Marketing, digitale Nomaden, Online-Business, autonomes Fahren, künstliche Intelligenz, das sind ja nur ein paar wenige Stichworte. Und mittlerweile ist es ja so, dass es die Jobs, in denen die derzeitigen Schüler irgendwann mal arbeiten werden, oft noch gar nicht gibt. Also alles ist unheimlich im Wandel derzeit. Wie siehst du denn diese derzeitige Entwicklung? Was sind denn aus deiner Sicht Chancen oder auch Risiken? Wohin entwickelt sich aus deiner Sicht der Arbeitsmarkt?
Boah, was eine Frage. Also du hast gesagt, ich bin Expertin für das Thema Personal und da erwartet man natürlich von den Experten immer so die Antwort und wir sind dann so eine eierlegende Wollmilchsau für die Fragen, die du mir gerade stellst. Ich glaube, das Wichtigste ist genau in diesem Spannungsfeld, was du gerade umrissen hast mit den Buzzwords, mit denen ich auch täglich konfrontiert bin, dass wir jetzt, ob Experte auf dem Gebiet, in dem ich tätig bin oder auch der Fachmann in Firmen und auch Menschen, die sich wiederum eher philosophisch den Themen nähern, dass wir miteinander an den Themen arbeiten. Ja, also du triffst mich heute in Bochum. Warum? Ich war auch heute wieder auf einem Kongress gerade und habe dann wieder darüber geredet. Brauchen wir jetzt mehr Personaldiagnostik, um Leute auszuwählen und zu entwickeln? Brauchen wir da mehr Struktur? Brauchen wir mehr KI? Ja, auch da sind Leute, die Experten sind, auch nicht, das haben auch nicht die Weisheit letzter Schluss, sondern auch wir beraten untereinander, wie wir uns diesen Themen nähern, die du gerade aufgerissen hast. Wir brauchen mehr Miteinander und wir brauchen vor allen Dingen eine weniger angstgesteuerte Kultur, wenn wir an diese Themen herangehen. Was erlebe ich gerade momentan, wenn ich mit Geschäftsführern, leitenden Angestellten zusammensitze, die sagen dann, lass mich mit den ganzen Themen in Ruhe, ich habe mit meinem Tagesgeschäft sehr viel zu tun. Das ist sicherlich richtig, wir haben gerade Hochkonjunktur. Und da steuern sehr viele gerade gegen Veränderungen. Ehrlich gesagt, dahinter ist eine gewisse Angst, diese Themen nicht bewältigen zu können.
Mhm.
Ja? Ich hätte da gerne ein Miteinander, ne? Dass wir da uns Veränderungen aktiv und ohne Angst stellen können.
Mhm.
Das wäre mir wichtig, denn dann können wir es besser. Und dann können wir vor allen Dingen, du hast gerade die junge Generation angesprochen, denen ein besseres Zukunftsbild vermitteln.
Mhm. Ja, sehr spannend. Deutschland verdankt ja seinen Wohlstand insbesondere der Kohle- und Stahlindustrie, der Automobilindustrie, den Ingenieuren und den vielen Familienbetrieben. Ne? Thyssen, Krupp, Siemens, Henkel, Bosch, Bayer und so weiter. Made in Germany galt ja auch lange Zeit als das Qualitätsmerkmal. Und ich habe mittlerweile das Gefühl, dass Deutschland in vielen Bereichen abgehängt wurde. Wie ist da dein Eindruck?
Ja, wir denken natürlich noch immer sehr stark in solchen Silos. Ja, also wo steht Deutschland im internationalen Vergleich? Lange war die Schweiz unser großes Vorbild, was Dienstleistungen angeht. Jetzt habe ich mich heute gerade auf der Veranstaltung mit einer Schweizer Kollegin unterhalten. Die hat mir gerade wieder gesagt, ach du lieber Gott, bei uns fallen jetzt so viele Jobs weg, wiederum dank der KI. Denn gerade im Verwaltungsbereich oder auch im Bankenbereich, im Handelsbereich werden viele Jobs einfach durch die KI wiederum ersetzt werden. Und die Schweiz wäre dankbar, wenn sie so viel Produktionsgestützte Jobs hätte, wie es Deutschland hat. Ja, also auch da wandelt sich ein Stück weit das Blatt. Ja, ich propagiere, jetzt komme ich natürlich aus internationalen Jobwelten, ja, auch da wieder ein Stück weit, was kann man voneinander lernen und gar nicht so sehr dieses Silo-Denken, oh ja, Deutschland muss wieder Vorreiter werden oder die Schweiz muss wieder Vorreiter werden, sondern einfach mal so ein Stück weit europäischeres oder gar globaleres Denken. Mhm. Die Big Four, die Big Five, ja, also ich denke an Google oder an Amazon, Alibaba und so weiter, die sagen gar nicht, wir sind ein amerikanisches oder so Unternehmen, sondern die agieren von vornherein weltweit und es interessiert sie nicht wirklich einen Standort irgendwo national oder international. Das ist das Interessante, was man an solchen Unternehmen, glaube ich, von solchen Unternehmen auch lernen kann. Du weißt, ich habe selber mal beim Global Player gearbeitet. Ich denke da nicht nur an Accenture, sondern auch an die Novartis. Ja, Novartis war irgendwann mal auch ein Schweizer Pharmaunternehmen. Und irgendwie gibt es da auch immer noch bis heute einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich die gute alte Schweizer Zeit zurückwünschen. Aber die meisten interessiert es nicht, dass das Headquarter in Basel ist. Sondern man interessiert sich dafür, wie man eine Supply Chain, eine Logistik, einen Vertrieb, auch Research and Development, wie man diese Bereiche eben global denken und dementsprechend auch global optimieren kann. Ja? Der Kunde wird natürlich wiederum national oder für verschiedene Marktsegmente gesehen. Der Kunde ist dann im Fokus, aber nicht so sehr das eigene Unternehmen und zu sagen, okay, wie können wir als Unternehmen da eine Vormachtstellung gewinnen? Ich glaube, da können wir auch nochmal in Deutschland die Brille einfach anders aufsetzen.
Ja. Du hast ja schon Google angesprochen, auch als internationalen Konzern. Was können wir von Google und diesen ganzen bekannten großen Online-Firmen lernen? Und es ist ja mittlerweile auch so, dass ja auch ganz viele junge Talente das Ziel haben, bei so einem Unternehmen zu arbeiten.
Ja, also ich glaube, zweierlei Dinge sind da ganz interessant. Nehmen wir mal Amazon. Amazon ist ja immer verschrien hinsichtlich seiner Arbeitgebermarke oder der Umstände, unter denen Mitarbeiter dort arbeiten. Aber nehmen wir es erstmal hinsichtlich des Kundenfokuses. Ja? Ich habe mit einem meiner Unternehmen, mit denen ich gearbeitet habe, die den Kunden so ein Stück weit aus dem Blick verloren haben, gesagt, wie sind denn deine Amazon-Faktoren? Und der Kunde hat gesagt, was meinst du denn damit? Habe ich gesagt, wie arbeitet Amazon? Amazon arbeitet pünktlich, freundlich, sauber, kompetent und transparent. Weil jedes Paket, jeder Zahlungsvorgang laufen immer komplett transparent. Und du weißt, das Amazon-Logo ist dieses Smiley. Ja, also hin bis zum Beschwerdemanagement läuft alles immer komplett freundlich ab. Der Kunde konnte dem nicht widersprechen, hat aber bei seinen eigenen Vorgängen im Unternehmen einfach gesehen, oh, da kann er noch einiges aufholen. Ja, und ich glaube, wir können in jedem Unternehmen, bei dir, bei mir, bei unseren Kunden, an diesen fünf Faktoren Freundlichkeit, Kompetenz, Transparenz, Pünktlichkeit und die Sauberkeit in den Abläufen noch einiges aufholen, um daran zu kommen an den Service, wie Amazon ihn liefert. Ja, also das wäre so mal ein Punkt. Also allein diese Kundenfokus, den Kunden in den Mittelpunkt zu rücken. So ein Punkt. Jetzt, warum sind diese Global Player so interessant für Mitarbeiter? Das ist sehr interessant. Ich glaube, der Mittelstand wird wegfallen für Mitarbeiter hinsichtlich der Attraktivität. Und Global Player und Startups werden sich um unsere Talente reißen. Das ist einfach so. Weil Global Player haben eine Marke, ja, und bieten einfach Dinge, die fancy, die lustig sind, die Spaß machen, und Startups auch. Und der Mittelstand hängt noch zu sehr alten Werten hinterher. Jetzt mal salopp gesprochen, du weißt, ich bin Fußballfan. Ja, wir werden die zukünftige Champions League gewinnen, weil wir die alte auch gewonnen haben. Du weißt, was ich meine? Also dieses Made in Germany, der Kunde hat immer bei uns gekauft. Wir haben die beste Qualität und die sicherste Ware. Und sie verpassen dadurch, dass sie einfach angestaubt sind. Ja, und deswegen Kandidaten nicht mehr wirklich hinterm Ofen vorlocken. Ja? Kandidaten wollen flexibel sein, die wollen mobile Arbeitsplätze, die haben nun mal diesen New Work Anspruch und den können genau zwei Segmente liefern, nämlich die Global Player und die Startup-Kultur. Und dazwischen leider die 94% Familienbetriebe müssen sich arg anstrengen und umdenken.
Ja, das ist richtig. Ich überlege jetzt gerade mal, wie ich die nächste Frage formuliere.
Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht tot geredet oder irgendwie. Ich meine,
nee, das passt schon. Also du hast jetzt die Amazon-Faktoren angesprochen, Freundlichkeit, Sauberkeit und so weiter und auch so ein bisschen erörtert, warum junge Talente gerade zu solchen Arbeitgebern wollen oder zu solchen Arbeitgebern wollen. Auch so ein bisschen das Arbeiten bei einer Marke, also bei einem Unternehmen, welches eine Vision hat auch, welches vielleicht etwas Besonderes ist, ein Alleinstellungsmerkmal hat. Mhm. Stimmst du mir da zu?
Ja, total. Also du präzisierst es gerade sehr gut. Nimm doch mal Mercedes zum Beispiel. Mhm. Ja, Mercedes hat irgendwann eine Submarke ins Leben gerufen, das sind die jungen Sterne, ja, also junge Gebrauchtwagen. Ja, und hat daraufhin das gesamte Employer Branding abgestimmt. Ja, hat einfach gesagt, wir suchen junge Sterne. Und damit einfach gesagt, na klar, wir brauchen junge Gebrauchtwagen, aber für wen sind die? Für junge Sterne, also für Leute, die sich eben noch nicht wirklich einen teuren Neuwagen leisten können, ja, sondern für neue, junge Mercedes-Fahrer. Ja, damit fühlen sich dann Leute angesprochen, die sagen, klar bin ich ein Star, klar bin ich ein Stern und ich möchte auch einen solchen fahren. Ja, Mercedes kann natürlich einfach auch da hinsichtlich des Budgets für Werbung, für Employer Branding dementsprechend was ausgeben, traut sich aber auch, ja, seine Zielgruppe, nämlich neue Kandidaten, dementsprechend so anzusprechen. Mhm. Ja, jetzt ein Pumpenhersteller oder jemand, der, keine Ahnung, Tapeten, Innenausstattung macht, der hat oft nicht den Weitblick. Ja, es sei denn, es kommt im Zuge eines Geschäftsführerwechsels oder so wirklich auch mal jemand Fachfremdes und sagt, okay, ich habe in meinem Leben noch was anderes gesehen als Pumpen oder Tapeten oder Innenausstattung. Ich war in einem großen Konzern, ich habe eine andere Branche kennengelernt, ich weiß, wie Leute ticken. Oder ich habe vielleicht auch mal ein Projekt gemacht mit Studenten, was zum Beispiel Mercedes oder andere Global Player regelmäßig machen. Weil die holen sich studentische Teams, studentische Berater ins Haus regelmäßig und arbeiten mit Startups zusammen. Und dementsprechend ist natürlich auch die Marke eine komplett sich dauernd verändernde. Ja? Mhm. Das heißt, was du als Alleinstellungsmerkmal bezeichnest, ist eins, was nicht in Stein gemeißelt ist. Mercedes im Außenauftritt der 60er Jahre ist was anderes als 2019. Mhm. 2029 wird ganz anders sein.
Mhm.
Ja, wenn ich mir das anschaue bei unseren Familienbetrieben, dann sagen die, wir waren schon immer so und wir werden immer so sein.
Okay. Ja, du hattest es ja eingangs gesagt, wie viele, 220.000, 230.000 Betriebe
haben zumindest mal die Schließung angekündigt bis 2022. Die Dunkelziffer ist dementsprechend höher. Es finden sich keine Nachfolger. Die den Finger gestreckt haben, werden oftmals sehr schnell wieder zurechtgestutzt, weil sie eben auch keine Veränderungen durchsetzen können im Unternehmen. Denn es soll ja bitte alles so bleiben, wie es vorher war. Und die Tradition soll gewahrt bleiben. Aber da sind wir in Deutschland kein Einzelfall. Das ist in der Schweiz oder in Österreich auch recht ähnlich.
Ja, du hast die Veränderung angesprochen. Viele Familienbetriebe wollen sich ja auch nicht mehr verändern. Es ist ja mittlerweile auch so, dass Veränderung ja sehr, sehr wichtig ist, weil es wird ja auch immer schneller. Heutzutage die jungen Talente, ja, wie lange bleiben die so in der Regel bei einem Unternehmen? 2-3 Jahre, dann wird gewechselt unter Umständen. Wir waren jetzt so den ersten Teil des Interviews so viel bei den Unternehmen. Ich würde jetzt gerne nochmal so den Wechsel hinbekommen, mehr so zu den Mitarbeitern.
Ja, gerne.
Also was sollte ich können als junges Talent, wenn ich irgendwo in einem Unternehmen Karriere machen möchte, wenn ich mich gut platzieren möchte auf dem Arbeitsmarkt, Stichwort Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es heutzutage nicht mehr ausschließlich auf die Fachqualifikation ankommt, sondern auch auf so Fähigkeiten wie, wie gehe ich mit Veränderung um, wie funktioniert Führung, also wie kann ich auch menschlich führen, nicht so dieses Führungsmodell, was wir vielleicht von früher noch kennen.
Super Fragen. Ich darf einen Minischritt mal zurückgehen. Ja, du hast nämlich gesagt, du würdest gerne auf die jungen Talente kommen. Ich habe ja 2 Bücher zum Thema Talentmanagement geschrieben und Soft Skills und habe da gleich klar gemacht, dass wir in Deutschland einen komplett verkehrten Begriff zum Thema Talent haben. Weil wir mit Talent immer denken, naja, das ist vielleicht so der 1er Abiturient, ja, also jetzt im Punktesystem so der 15-Punkte-Kandidat, der von der Uni kommt und dort irgendwie einen Prädikatsabschluss hat. Ja. Talent, einfach nochmal kurz zur Begriffsklärung, nicht um dich zu korrigieren, sondern einfach um es uns nochmal klar zu machen, ist das, was ich an Begabungen habe, völlig unabhängig vom Alter. Das heißt, ich in meinem hohen Alter, weil ich bin jetzt 45, habe immer noch Begabungen, ja. Und was ich aus den Begabungen mache, ist aber nochmal eine ganz andere Sache, ja. Also ich kann zwar Talent haben, aber was ich am Ende an PS auf die Straße bringe, ist viel interessanter. Und da sind wir nämlich auch schon bei deiner Frage, ja. Es kommt unabhängig vom Alter und heute, glaube ich, viel mehr als je drauf an, was ich an Potenzialen mitbringe und zeige. Okay. So für all denjenigen, denen das jetzt immer noch zu abgehoben ist, Klappern gehört zum Handwerk, aber das Handwerk muss gut sein. Ja? Wenn ich einfach nur sage, dass ich gut bin, reicht es heute nicht mehr, sondern ich muss auch beweisen, dass ich gut bin. Ja? Der am lautesten schreit, der wird zwar vielleicht am Anfang gehört, muss aber heute sich trotzdem durchsetzen gegen diejenigen, die auch vielleicht gut schreien oder die dann anfangen zu schreien, wenn dem ersten Schreihals die Puste ausgegangen ist oder der Heiser geschrien ist. So, also jetzt mal ganz salopp gesagt, okay? Ja. Heute ist, glaube ich, wichtiger als früher, dass wir auch wieder unabhängig vom Alter bereit sind, flexibel zu sein. Ja, es kann sein, und ich kenne auch ganz viele, denen das so geht und die das so machen. Ich habe mal Zahnarzthelferin gelernt, ja, und dann sage ich irgendwann, der Job geht mir jetzt auf den Geist oder der Markt ist überfüllt oder vielleicht gibt es den Beruf irgendwann nicht mehr, ja, weil vielleicht ein Roboter, ja, die Prophylaxe macht. Dann muss ich mir was anderes überlegen. Nur wenn ich erst dann anfange, mir was anderes zu überlegen, wenn mein Job schon weg ist, ist doof. Deswegen wäre es viel cooler, ich würde schon, während ich meinen Job ausübe, an meinem Potenzial der Flexibilität arbeiten und fortlaufend, ja, nicht auf der Suche sein nach einem anderen Job, sondern dieses Skill, also dieses Potenzial, ich bin flexibel, ja, ich lerne dazu, ich informiere mich, was kann ich sonst noch so tun mit dem, was mir Spaß macht, wenn ich daran arbeite. Das ist der heißeste Tipp, glaube ich, heute des gesamten Interviews,
wenn ich ganz ehrlich bin. Ich wollte es gerade sagen, also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, was du jetzt gerade gesagt hast. Also da auf jeden Fall schon mal vielen Dank für diese Einschätzung.
Ja. Und es hat was damit zu tun, das hast du in deiner Frage schon formuliert, wie führe ich mich selbst? Wenn ich nämlich immer nur, gerade für diejenigen heute, die zuhören, ich weiß ja gar nicht, wer so zuhört, ich hoffe ganz viele, wenn ich angestellt bin und denke, irgendjemand sorgt immer gut für mich, zahlt mir mein Gehalt, sagt mir, wo es lang geht, wann ich komme und wann ich gehen darf und dass ich am Wochenende frei habe, dann muss heute, glaube ich, niemand mehr davon ausgehen, dass das für den Rest unseres Lebens so ist.
Genau, ja.
Ja, also ganz einfach, es gibt Lebensumstände, entweder im Privatleben oder weil irgendwas mit unserem Arbeitgeber ist oder was mit der Branche ist, keine Ahnung. Ja, wir gehen ja davon aus und ich mag keinem eine Angst machen, aber wir haben es heute auch wieder diskutiert, dass Vielleicht noch zu unseren Lebzeiten 50% Jobs wegfallen, und zwar nicht nur Angestellte. Ich meine, Audi streicht gerade 9 von 10 Führungskräftepositionen.
Oha. Mhm.
Und Audi ist einer unserer Global Player. Und wenn es bei Audi auch noch Autos gibt, die schick sind, die schön sind, die fahrbar sind, die irgendwann autonom fahren, ohne dass es Führungskräfte gibt, ey, dann ist von uns keiner mehr gefeit in einem Angestelltenverhältnis. Mhm. Dann müssen wir uns was anderes überlegen. Das hat was also mit Selbstführung zu tun.
Ja.
Wann stehe ich auf? Wie strukturiere ich meinen Tag? Was mache ich in meinem Arbeitsleben, in meinem Privatleben, in meinem persönlichen? Du hast vorhin Persönlichkeitsentwicklung angesprochen.
Mhm, genau.
Ja? Eins der ganz wichtigsten Skills im 21. Jahrhundert ist Freundlichkeit, Höflichkeit, nett sein zu mir selbst, zu anderen. Und wie bilde ich meine Persönlichkeit aus?
Mhm.
Da, also ja, das sind erstmal so Dinge, die finde ich ganz wichtig.
Ja.
Ja.
Ja, ist ja gut, dass ich nicht bei Audi arbeite, ne, weil ich bin ja jetzt seit knapp einem halben Jahr ja auch Führungskraft, wie du weißt.
Ja.
Und ja.
Wie ist das eigentlich so für dich, Führungskraft zu sein?
Interessant. Mhm. Es ist auf jeden Fall was ganz Neues.
Ja.
Wobei ich mich da doch recht schnell einfinden konnte, weil Führung, du hast es ja gerade gesagt, fängt mit Selbstführung an. Mhm. Und ich glaube, da habe ich in den letzten Jahren sehr viel lernen dürfen und ja auch erfahren dürfen, was ich jetzt natürlich gerne an meine Mitarbeiter, die ich führen darf, weitergebe.
Ja.
Und das kommt bis jetzt auch sehr, sehr gut an. Also da bin ich sehr zufrieden.
Glaube ich. Ja, und ich meine, ich kenne dich ja, wie ich heute verstanden habe, seit April 2018. Mai, ja. April?
Mai.
Hm. Ja, Wahnsinn. Und ich habe dich auch jetzt immer als jemand, der auf der einen Seite wissbegierig ist, aber auf der anderen Seite auch nicht geizig mit Wissen. Und ich glaube, das ist eine super Kombination. Aufzunehmen, weitergeben. Aufnehmen, weitergeben. Und das ist sehr wichtig. Die Führungskräfte der alten Generation sind, ich möchte nicht jetzt grosso modo reden, aber die sind halt oftmals noch so, dass sie auf ihrem Wissen sitzen und sich überlegen, oh, gebe ich das weiter, wann gebe ich das weiter? So, die neue Generation ist da anders, die teilt sofort. Ja, dank der Digitalisierung wissen wir, es gibt kein Hoheitswissen. Alles wurde schon mal irgendwo gesagt und wird auch sofort weitergegeben, dass da ein Mensch bunkert, das kennen wir nicht mehr.
Genau, ja,
ja.
Sehe ich auch so.
Genau. Ja, spannend. Ja,
ja, nochmal zu Führung, Führungsqualitäten. Da würde mich nochmal interessieren, worauf kommt es denn aus deiner Sicht bei einer guten Führung an im 21. Jahrhundert? Also Führungsqualitäten im 21. Jahrhundert in unserer heutigen, jetzigen Zeit, die von Wandel geprägt ist.
Also so viele Leute du dazu befragst, so viele Meinungen wirst du wahrscheinlich hören und noch eine mehr. Ich sage dir einfach mal aus meinem Alltag, was ich höre, was die größten Defizite sind. Diskutieren wir es mal von dem her. Und ich dampf das mal auf einen Satz ein, den ich auch in meinem Buch geschrieben habe. Der wird mir bestätigt täglich. Täglich, und wir haben es auch heute diskutiert. Sage, was du machst und mache, was du sagst.
Mhm.
Ich habe keinen Kunden, also ich bin in keinem Unternehmen, wo das Thema Ehrlichkeit und Vertrauen kein Thema wäre.
Mhm.
Zwischen Mitarbeitern und Führungskraft. Also wo die Führungskraft ihren Mitarbeitern nicht vertrauen und umgekehrt. Wir wissen aber, dass der Fisch vom Kopf her stinkt. Und wenn wir dann Mitarbeiterbefragungen machen, wenn wir Führungskräfte-Feedback machen und so weiter, bewahrheitet sich es, dass Führungskräfte Wissen vorenthalten, dass sie Dinge nicht oder zu spät oder anders gesagt haben oder dir anders gesagt haben als mir. Und das ist der Herd, das ist die Urquelle dafür, dass in einem Unternehmen Misstrauen herrscht oder Dinge falsch gesagt werden. Und der Mitarbeiter denkt sich dann, wenn mein Chef das so macht, sorry, aber dann mache ich es auch so, weil das gehört anscheinend zum guten Ton und zum Überleben. Das ist die Strategie. Ja? Also natürlich kannst du irgendwie arbeiten an deinen Kommunikationsskills, an deinen Präsentationsskills. Du kannst irgendwie anfangen, tolle Flipcharts zu malen und die besten PowerPoint-Präsentationen. Ist alles nicht so wichtig? Mache, was du sagst, sage, was du machst.
Hm.
Es gibt in Japan sogar Unternehmen, die zwischendurch zahlungsunfähig waren. Und die Mitarbeiter sind geblieben, weil sie wussten, sie konnten auf das Wort ihres Chefs vertrauen. Und wenn der sagte, ich zahle euch in 30 Tagen, in 15 Tagen, wussten die, es passiert. Die Leistungseinbußen in Produktion und so weiter waren gleich null. Und sie sind alle geblieben.
Ja, ja, das ist eine spannende Geschichte. Ich habe mal auf einem Vortrag, auch wo es auch um Führung und Personal ging, den Satz gehört, Mitarbeiter arbeiten nicht für Unternehmen, sondern für Menschen in dem Unternehmen. Mhm. Also für ihre Chefs, für ihre Kollegen. Mhm. Wenn das funktioniert, wenn das stimmt, dann nehmen sie auch die größten Einschränkungen auch in Kauf.
Absolut, ja. So, und ich meine, das ist natürlich für die 94% der Familienbetriebe unglaublich wichtig zu wissen, dass die Leute nicht für den Paycheck arbeiten, ja, sondern for a person, ja. Jetzt die Frage ist natürlich wieder, wie ist das jetzt in einem Franchise oder wie ist das in einem Großunternehmen oder in einem Konzern, ja, wo am Ende des Tages man vielleicht die Person da oben gar nicht so kennt, ja. Da ist es nochmal wichtig, die Leute arbeiten for a purpose, also für einen Zweck, für eine Vision. Die wird aber von den Personen im Unternehmen, für den Führungskräften, so wie von dir jetzt, transportiert. Das ist wichtig.
Ja. Ja.
Und nicht vom Geld.
Ja.
Das ist Geld völlig unabhängig. Total. Ja.
Tja, sehr spannend. Ja, unsere Zeit neigt sich jetzt ja auch schon langsam dem Ende zu.
Okay.
Ich habe noch ein paar Fragen vorbereitet, die du vielleicht in Kurzform beantwortest.
Okay.
Also
ich hab's verstanden.
So ein kleiner Fragenhagel. Was bedeutet Erfolg für dich?
Selbstgesteckte Ziele mit anderen Leuten zu erreichen.
Was war dein größter Fehler und was hast du daraus gelernt?
Mich von zu oft von anderen beeinflussen zu lassen. Ja, also gerade in jungen Jahren. Ja.
Okay, was ist die wichtigste Fähigkeit, die wir Menschen heutzutage erlernen sollten?
Jetzt und mehr denn je Empathie, gerade bei KI.
Also quasi das Gegenmodell zu Robotik, KI und so weiter.
Menschlichkeit perfektionieren. Wir haben analog perfektioniert bis zur Perfektion. Was wir jetzt lernen müssen, ist Empathie bis zur Perfektion, wenn das überhaupt geht, weil das wird die KI nie können. Ja?
Genau.
Also die Digitalisierung wird Empathie nie ersetzen. Der Mensch ist empathisch, das muss er jetzt lernen. Ja? Ja.
Okay, wo siehst du dich und uns in 20 Jahren? Mal so ein Blick in die Zukunft.
Also uns beide?
Gerne.
Ja, ich hoffe, dass wir beide, wir haben ja schon angefangen zusammenzuarbeiten und das hoffe ich, dass wir das in Zukunft noch intensiver machen werden. Aber gerade an diesen Empathieprojekten, da noch verstärkter dran zu arbeiten, ich denke, da wird es in den nächsten 20 und wahrscheinlich auch 50 Jahren gar kein Ende nehmen. Also arbeitslos werden wir nicht, im Gegenteil. aber da sehe ich eine große Rolle. Und verstärkt mit jungen Führungskräften und Frauen, vor allen Dingen im Unternehmen. Ja.
Okay. So, letzte Frage. Wenn jemand zuhört, der jetzt mehr von dir wissen möchte, wo findet er dich? Wie erreicht man dich?
Unter meinem Namen googeln, Webseite drjohannadarm.com, Xing, LinkedIn, Facebook-Seite auf meiner Fanpage ist sehr cool, weil ich da so ein Newsletter aufbaue, gerade zum Thema Personalrekrutierung, Auswahl, Entwicklung. Macht eine Menge Spaß. Und hey, unter deinem Podcast.
Ja, genau. Und du hast ja auch Bücher geschrieben, die gibt es ja auch bei Amazon. Ich habe ja auch eins schon davon gelesen. Die anderen werde ich mir sicherlich auch noch besorgen und dann nochmal nachlesen. Ja, das war der Podcast. Ich würde sagen, die letzten Worte gehören dir, wenn du magst.
Ich freue mich vor allen Dingen, dass wir das heute zusammen gemacht haben. Ich wusste nicht, dass das hier quasi akademischer Geburtsort ist. Das habe ich nicht gewusst. Ich wünsche all unseren Hörern, deinen Hörern auf jeden Fall viel Erfolg, vielleicht wenn sie sich für eine Führungsaufgabe entscheiden. Und dass sie dranbleiben, denn ich finde, das ist eine richtig coole Nummer, die du hier schiebst, auf jeden Fall.
Super. Vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Ich freue mich auf unser nächstes Interview, wann auch immer das stattfinden wird.
Wow, ich bin schon wieder eingeladen. Dann habe ich nicht alles falsch gemacht. Cool.
Okay. Ja, das war das Interview. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen, dir hat das Interview gefallen und du hast vielleicht das ein oder andere Neue erfahren, vielleicht einen Impuls mitgenommen, eine Erkenntnis mitgenommen. Wenn dem so ist, freue ich mich natürlich über deine Meinung, gerne unter den aktuellen Instagram-Post oder per Kommentarfunktion bei Podigy oder auch als iTunes-Bewertung. Ganz gerne kannst du mir auch eine E-Mail schreiben oder mich über jegliche Kanäle anschreiben, die dir bekannt sind. Wenn du mehr zu Johanna und ihrer Arbeit erfahren möchtest, ihre Domain hat sie ja schon genannt, du findest sie auch nochmal in den Shownotes. Ja, zu guter Letzt bleibt mir nur noch eines zu sagen. Denke immer daran, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Wirst du auch beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es Zeit ist? Ich freue mich auf dich.